Leben im Geist ist mein Thema. Leben im Geist ist mein Thema. Feste Speise ist für Erwachsene, deren Sinne durch Gewöhnung geübt sind, Gut und Böse zu unterscheiden. Ich habe euch ja gesagt, hier in Berlin vor einigen Jahren gab es mal eine Vision in einer Kirche, einer Gemeinde, und der Schwester wurde das Wort abgeschnitten, die da diese Botschaft hatte. Die durfte nicht mehr weiterreden, aber Gott hat geredet. Und dann hat Gott gesagt, hier, ich sehe, also in eurer Mitte, da sehe ich lauter Kinderwegen. Und in diesen Kinderwegen sind Erwachsene, die Füße hängen raus, die Hände hängen raus und so weiter. Und ihr wollt immer geschaukelt werden, hat Gott zu der Gemeinde gesprochen. Und vielleicht hat Gott auch das uns zu sagen heute. Wir sollten uns kritisch selbst untersuchen. Brauchen wir immer noch Milchnahrung? Mal Milch? Wo ist meine Milch? Immer Milch, Milch, Milch. Immer was Sanftes, immer was so schon gemixtes oder schon fertig angerührtes und so weiter. Lasst uns weiterlesen, Kapitel 6. Darum wollen wir beiseite lassen, was man zuerst von Christus verkündigen muss und uns dem Vollkommeneren zuwenden. Wir wollen nicht noch einmal den Grund legen mit der Belehrung über Abkehr von toten Werken, über Glauben an Gott. Also selbst darüber wollen wir nicht mehr reden. Über die Taufen, die Handauflegung, die Auferstehung der Toten und dem ewigen Gericht. Das ist also alles nur so anfangs ABC. Das wollen wir dann tun, wenn Gott es will oder wenn wir noch Zeit haben oder mal in der Ewigkeit. Denn es ist unmöglich, Menschen, die einmal erleuchtet worden sind, die von der himmlischen Gabe genossen haben und Anteil am Heiligen Geist empfangen haben, die das gute Wort Gottes und die Kräfte der zukünftigen Welt kennengelernt haben, dann aber abgefallen sind, erneut zur Umkehr zu bringen. Denn sie schlagen jetzt den Sohn Gottes noch einmal ans Kreuz und machen ihn zum Gespött. Wenn ein Boden den häufig herabströmenden Regen trinkt und denen, für die er bebaut wird, nützliche Gewächse hervorbringt, haben wir ja von der Frucht heute gehabt, empfängt er Segen von Gott. Trägt er aber Dornen und Disteln, so ist er nutzlos und vom Fluch bedroht. Ein Ende ist die Vernichtung durch das Feuer. Soweit Gottes Wort hier. Leben im Geist ist mein Thema. Weitergehen, nicht stehen bleiben, sich nicht mit den Anfangsbuchstaben beschäftigen. Taufe, Bekehrung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, Heiligung und alles, was so dazugehört zum Anfang. Viele Menschen fangen wirklich ganz gut an, aber dann hören sie im Fleisch auf. Sie fangen voll Power an und was machen sie? Dann machen sie im Gesetz weiter, in Tradition machen sie weiter, in Dogmen machen sie weiter. Viele starten wunderbar. Wenn ich so manche Christen anschaue, bevor sie dann noch mit anderen Christen in Berührung gekommen sind, Christen, die lau geworden sind, Wanderchristen, Schmetterlingschristen, so die überall sind, so Butterflyer, so schöne, die sind sehr schön und sehr exotisch, aber diese Leute bringen nur durcheinander. Es ist so wichtig, eine Linie in seinem Leben zu finden. Anfangen und dann fortfahren, Schritt für Schritt. Ich gehe weiter. Ich habe ein Ziel. Ich will den Himmel, den Thron Gottes erreichen. Heute Abend, mir geht es darum, dass wir nicht immer wieder zum Anfang zurückkommen. Weißt du, es ist manchmal so für einen Pastor, Paulus sagt, mich verdrießt nicht euch, immer wieder das Gleiche zu schreiben. Immer wieder. Und er hat unheimliche Probleme gehabt mit Judaismus, da kamen sie mit Beschneidung, da kamen sie mit dem Sabbat, da kamen sie mit Moses, da kamen sie mit all diesen gesetzlichen Dingen. Er sagt, mir reicht's jetzt irgendwo. Irgendwo muss ich weitermachen. Und das machen wir, wenn es noch über andere Sachen geht, sagt er, dass so Gott will. Schau das Ende an. Schau das Ende vieler Christen hier in Berlin mal an, die du kennst. Versuch mal, drei Leute dir vorzustellen. Wir beten ja für drei Leute, aber stell dir mal drei Leute vor, die dir so einfallen. Christen, die du schon viele Jahre kennst. Weißt du, die sind manchmal nicht mehr zu gebrauchen für das Leben. Die sind nicht mehr zu gebrauchen fürs Leben. Wenn einer 5 Jahre Christ ist und nicht weitergegangen ist, dann wird er zu einer Belastung für andere Christen. Hört mir gut zu. Wenn wir nicht mehr weitergehen, wir wären eine Belastung für andere Menschen. Da fangen wir an zu rumoren, da fangen wir an zu kritisieren, da fangen wir an zu nörgeln und so weiter. Die meisten Fehler, haltet euch fest, werden nicht in der Jugend gemacht. Die schlimmsten, die gravierendsten, die schwerwiegendsten Fehler werden im Alter gemacht. Ich sag, segne den Falschen. Er wusste ganz genau, wen er zu segnen hätte. Aber nein, er segnet den Falschen, er segnet nach menschlicher Art und Weise. David begeht im Alter Ehebruch, der alte Knacker. Ja, er sollte eigentlich schon abgehakt, hat ja schon genug Kinder. Aber nein, im Alter begeht er Fehler. Und diese Fehler, die Fehler im Alter, die sind so schwerwiegende Fehler, nicht die Fehler in der Jugend. Obwohl, in der Bibel haben wir, Herr, gedenke nicht der Sünde der Jugend. Auch die sind sehr wichtig, die Sünden der Jugend. Aber viel, viel schlimmer wirken sich die Sünden des Alters aus. Und im Alter, da reift ja alles. Und deshalb sagt die Bibel, schauet ihr Ende an. Viele kommen aus den Kinderschuhen nicht raus, ist ein Problem. Und deshalb haben so viele Christen große Probleme, weil die immer noch in Kinderklamotten stecken. Das sind, weißt du, wir wachsen ja. Und wir sollten eigentlich wachsen, aber wir werden nie mündig. Christen sollten mündig werden. Deshalb nicht immer A, B, C. Und dann, was kommt dann? D, E, F, G, A, H, H, K, J, I, L, M, N, O, P. Sind wir schon da weit angekommen? Sind wir schon zu X, Y, Z gekommen? Sind wir schon dort angekommen? Wie weit sind wir gekommen in unserem geistlichen Leben? Erfüllen wir den Auftrag Gottes, den Gott uns gegeben hat. Wir werden geboren, wir haben einen Schöpfungsauftrag, wenn wir zur Welt kommen. Seid fruchtbar und mehret euch. Haben wir uns schon vermehrt als Christen? Vermehren wir uns als Gläubige? Oder möchten wir immer nur genährt, gestärkt, erquickt, gesalbt, gesegnet werden? Unser Auftrag ist Vermehrung. Ob das uns passt oder nicht. Wenn du dich vermehrt hast, kannst du sterben. Hast eigentlich deinen Schöpfungsauftrag erfüllt. Und manche haben bis heute noch nicht den Schöpfungsauftrag erfüllt, weil sie, und ich sage auch warum, weil sie noch keinen Partner gefunden haben, weil sie kein Gegenüber gefunden haben, weil sie noch nie auf Menschen zugegangen sind. Es ist so wichtig, dass du im Natürlichen kannst es vergessen, kannst stehen lassen. Aber im Geistlichen solltest du einen Partner finden, wo zwei oder drei eins werden, dann bitten und empfangen, durchbeten mit jemand, weitermachen mit jemand, weitergehen mit jemand. Ich will dich schockieren. Im Natürlichen kannst du eine Jungfrau bleiben. Aber im Geistlichen solltest du fruchtbar werden, dich mehren, dich multiplizieren und so weiter. Und du lebst weiter in der nächsten Generation als solches, als Mensch. Du lebst weiter in der nächsten Generation. Erfüllst du den Schöpfungsauftrag Gottes geistlich? Lass mal, ich rede ja Leben im Geist. Das Natürliche können wir abhaken jetzt mal oder stehen lassen. Damit muss jeder selber klarkommen. Aber das Geistliche, wir sind ja in einer Kirche. Es gibt so viele Kindergartenchristen. Die nächste Stufe, Kindergartenchristen. Die wollen immer spielen, immer Vergnügen, immer spielen. Und ja, so ein Kindergartenleben ist doch ein schönes Leben. Immer da die Tante und der Held uns. Sind wir Christen, die nur immer Unterhaltung wollen? ABC-Christen hier, die immer nur Unterhaltung wollen. Wir brauchen immer eine Show. Da muss immer eine Show abgezogen werden. Was passiert in einem Gottesdienst, wenn nichts passiert? So langweilig. Der Heilige Geist hat gefehlt. Aber ich sage euch eines, der Heilige Geist ist manchmal mehr zugegen, wenn nichts passiert, denn da passiert am allermeisten. Ob wir das so glauben oder nicht, ob wir das wahr haben oder nicht. Wir brauchen immer Betreuung, Kindergartenchristen, immer der auf uns aufpasst, der immer jemand hinter uns hergeht, Kindergartenchristentum. Dass ja nicht blind über die Straße rennst, dass ja nicht über und so weiter, dass dir ja nichts passiert. Versorgungschristen. Anstatt andere zu versorgen, andere sich für andere zu sorgen, immer, oh, bitte bet für mich, bitte hilf mir, bitte steh mir bei. Wir sollten weiterkommen, erwachsen werden, mündig werden, dass wir anderen beistehen, dass wir andere versorgen, dass wir andere ernähren. Väter und Mütter in Christus, das ist, was unsere Gesellschaft braucht. Das ist, was die Bewegungen, ganze Bewegungen brauchen. Wir haben so viele Meister und Glauben, die Meister sein möchten und sind, aber wir haben so wenig Väter und Mütter in Christus. Und es ist so wichtig, dass wir Väter und Mütter in Christus werden, dass wir anderen Schutz gewähren, dass wir andere aufpassen, so Babysitter für andere machen. Babysitter für andere machen. Aber viele müssen selbst immer versorgt werden. Hier schreibt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, sie lernen und lernen und lernen und lernen nimmer mehr aus. Sie wollen immer lernen, ABC, immer ABC. Und er sagt, lasst uns aufhören, das Einmaleins. Lass uns fortfahren. Es gibt noch ganz andere Rechnungsmethoden und Beispiele und so weiter. Aber sie sind immer beim Suchen. Was ist der Wille Gottes? Was will der Heiland? Die Leute, die immer den Willen Gottes suchen, die werden den Willen Gottes nie finden. Kann ich dir sagen? Denn der Wille Gottes ist in uns drin. Wir wissen ganz genau, wir müssen es nur tun, das, was Gott uns sagt, was wir tun sollten. Der Wille Gottes, das Monogramm Gottes ist in jedem geschrieben. Das hast du mitgebracht, noch bevor du Christ wurdest. Das ist in deinem Herzen. Du bist für einen bestimmten Zweck geboren und wenn du das entdeckst, dann weißt du ganz schnell, wofür du da bist. Und dann tu das. Und sie fangen an zu forschen. Von den Sekten heißt es, sie lernen und lernen nimmer mehr aus. Was die Sekten an Büchern lesen, denk zu Jehovas Zeugen oder denk andere Sekten, auch Pfingstler, was die an Büchern lesen, geistliche Kriegsführung. Für mich ist geistliche Kriegsführung ganz einfach. Ich schnapp mir den Teufel am Hals und sag, schier raus zum Fenster. Das ist schon erledigt. Ich mach das gar nicht. Aber nicht so gebetet, er ist noch nicht nach Hause gekommen und war schon das Problem gelöst. Wir sollten nur einfach beten und sagen, im Namen des Herrn, und genauso passiert, wie wir gebetet haben. Wir sollten beten und sagen, es geschieht, und nicht im Namen Jesu gebiete ich, und dann machen wir Gymnastik. Kauf dir lieber eine Stange und dann kannst du wenigstens Klimmzüge, da hast du was für deine Muskel gemacht. Da brauchst du kein Bodybuilding. Aber nein, geistliche Kriegsführung. Und dann gibt es Leute, die marschieren die Grenzen von Brandenburg, Land Brandenburg ab, dann marschieren sie die Grenzen Berlins ab. Ist nichts gegen so um die Stadt herum zu marschieren. Aber das ist nicht geistliche Kriegsführung. Geistliche Kriegsführung ist, auf dem Breitscheidplatz sich hinzustellen und sagen, Leute, hört her, Jesus lebt, Halleluja! Das ist geistliche Kriegsführung, den Namen Jesus auf dem Breitscheidplatz zu proklamieren. Und nicht, weißt du, ich habe solche Leute gesehen, ich denke, die sind bekloppt. Bekloppte machen sowas. Ich bin nicht bekloppt, ich bin total gesund. Und ich möchte nicht mit dem Beklopften in einem Topf geworfen werden. Deshalb sage ich diese Dinge. Aus der geistlichen Kriegs... Weißt du, der Teufel macht uns impotent, geistlich impotent. Wir sollen unsere Energie auf die falsche Fährte bringen, damit wir ja nicht auf dem Breitscheidplatz stehen und dort Jesus Sieg proklamieren, sondern wir um Berlin da irgendwo marschieren. In der Peripherie, irgendwo in der Grenze, ganz weit weg, wo Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Dort sollte man missionieren. Nein. Wo hat Jesus sein Volk, seine Gemeinde hineingestellt? Mitten in die Welt hinein. Nicht abseits. Der Teufel möchte uns irgendwo auf dem Nebengleis stellen. Lasst uns aufhören. Geistliche Kriegsführung. Da gibt's Leute, die haben sich schon ein Flugzeug gemietet und die sind über Deutschland geflogen. Und was der Pilot sich gedacht hat, wie der Papa klopfte. Im Flugzeug sind sie dann aufgestanden und haben die Mächte und Fürsten geboten, die in der Luft herrschen. Weißt du, da kommen sie am Teufel nicht ran. Du kannst du selbst das Sputnik mieten und kommst nicht zu dem hin. Denn die Fürsten und Mächte und Gewalten sind ganz woanders. Hier im Kopf. Verändere das Denken der Leute. Verändere das Denken der Kinder. Verändere das Denken der Jugend. Verändere das Denken der Gesellschaft. Und dann hast du die Gesellschaft verändert. Du musst Kommunist werden, damit du geistliche Kriegsführung lernst. Die machen das. Christen, die verlagern das irgendwo anders. Lass uns aufhören mit dem ABC. Wir sollten in die Ruhe Gottes hineinkommen. In den Frieden Gottes hineinkommen. In Gott geborgen sein. Ein frommer Stress ist ein Zeichen von geistlicher Unreife. Frommer Stress. Bruder, mal tu das. Wir müssen beten, 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 beten. Wir beten viel zu wenig. Darf ich euch sagen, dass ich gar nicht bete? Haltet euch fest. Ich bete immer und ich bete gar nicht. Ich rede mit Gott. Ich bete nicht. Ich habe nicht nötig zu beten. Ich preise Gott. Das mache ich. Ich sage, oh Herr, du bist wunderbar, du bist herrlich. Beten? Auf die Knie rutschen? Ich habe in Fatima gesehen, 1,5 Kilometer rutschen sie auf Knie und wollen Heilung haben. Die Leute tun mir leid. Oder in Altötting um die Gnadenkapelle. Mit einem Kreuz auf dem Puckel. Und wir denken, wenn wir beten, das ist katholisch. Hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Beten, beten, beten. Wir sollen zu Problemen sprechen. ABC. Wir sollen an die Probleme rangehen. Die Ärmel hochkrempeln und sagen, was kann ich tun? Lass uns aufhören mit dem ABC. Frommer Stress. Ein Zeichen der geistlichen Unreife. Weißt du, sitzen gebliebene Gotteskinder. Immer in der ersten Klasse. Herr Lehrer, ich weiß es, weil ich schon ein paar Mal durchgenommen habe. Ich weiß es. Weißt du, die fühlen sich sauwohl in der ersten Klasse, die Sitzengebliebene. Sitzengebliebene Christen in der Gemeinde, die fühlen sich in der Gemeinde sauwohl. Wo es immer in der Evangelisation, immer vom lieben Heiland. Oh, die Gnade, die Güte und die Barmherzigkeit und die Treue und die Liebe des Herrn. Nie versetzt worden. Lasst uns mal weitergehen. Die nächste Klasse. Ich weiß, als ich in die nächste Klasse kam, alles fremd. Was der Lehrer jetzt da erzählt, oder die Lehrerin. Was Neues lernen. Weißt du, wir sollten immer dabei sein, was Neues zu lernen. Viele Christen bleiben bei dem, was sie gelernt haben. Das ist richtig. Aber du sollst auf dem, was du gelernt hast, aufbauen und weitermachen. Fortfahren im Glauben. Wir sollten von Erkenntnis zu Erkenntnis gehen. Das ist biblisch. Von Erfahrung zu Erfahrung gehen. Wenn du heute Gott erlebt hast, das reicht nicht aus für morgen und übermorgen. Du musst wieder Gott neu erleben. Wieder eine neue Erkenntnis Gottes. Ich bedauere die Pfingst- und Charismatiker. Die reden nur in Zungen. Aber Gott hat uns viel mehr gegeben als nur Zungensprache. Gott hat uns Gaben, Charismen gegeben. Gott hat, wir finden so viele Gaben in der Bibel, die wir alle umsetzen sollten. Wenn wir das alles machen, was die Herrlichkeit Gottes fängt an zu fließen und nicht nur immer, vor 2000 Jahren ist der Heilige Geist ausgegossen worden. Und immer da über Pfingsten reden, was der Herr alles getan hat, was vor 2000 Jahren passiert ist. Lasst uns reden, was Gott heute tut und was Gott morgen tut und was Gott übermorgen tun wird. Das ist, wie wir weitergehen sollen. Nicht an diese alte Geschichte anknüpfen. Wir sollten aufhören, immer an alte Geschichten anknüpfen und sagen, oh ja, das war wunderbar. Oh Herr, wenn das noch einmal kommen würde, die Zeit der ersten Christen, die waren ein Herz und eine Seele, die ersten Christen, wunderbar. Die Zeit der ersten Christen ist so wunderbar. Aber weißt du, was die Bibel sagt? Die Herrlichkeit des letzten Hauses wird schöner sein, als die des ersten Hauses gewesen ist. Die Urchristen, die waren wunderbar. Die waren herrlich, die waren fantastisch. Aber die Herrlichkeit des letzten Hauses wird noch schöner sein. Ja, die Gerichte Gottes werden schrecklich sein, es wird so etwas geben, was noch nie gegeben hat, seit es Menschen gibt. Und genauso wird es in der Offenbarung Gottes Dinge geben, was noch nie gegeben hat, seit es Menschen gibt auf dieser Erde. Total Neues. Und die Bibel sagt uns, das Wissen, die Erkenntnis wird zunehmen und so weiter. Und die Schrift ist verborgen. Da werden Menschen plötzlich die Heilige Schrift erkennen. Lass uns weitergehen. Nicht nur immer um die Evangelien kreisen. Das Geheimnis Gottes erkennen. Was ist das Geheimnis Gottes? Weiter fortfahren. Und nicht nur beim AB bleiben. Augsburger Bekenntnis. AB. Lass uns weiter fortfahren. Und nicht nur bei irgendwelche alte Bekenntnisse zu bleiben. C, D, E, F. Und jetzt könntest du sehen, was dabei alles rauskommt. Wir sollen aufhören mit dem ABC. Immer nur die erste Klasse behandeln. Immer nur die Grundschule. Immer nur nichts gegen Glaubensgrundkurs. Aber weißt du, da gibt es Leute, zu der lieben Schwester kommen Leute schon, die zum zweiten Mal Glaubenskurs machen. Und ich sage, wenn du nicht aufpasst, die kommen noch zum fünften Mal zum Glaubenskurs machen. Die sollten weiter fortfahren und nicht nur immer den ersten Glaubenskurs machen. Da kommt eine Schwester zu mir und sagt, das war so schön, ich möchte es nochmals mitmachen. Kannst mitmachen, schön. Wahrscheinlich hast du das erste Mal nichts gelernt. In aller Liebe. Weißt du, mir hat ein Bibelkurs gereicht. Und was ich da gelernt habe, das hat mich so scharf und so heiß gemacht. Und das hat mich auf die Straße gebracht. Also wenn das wahr ist, als ich das begriffen habe, wenn das wahr ist, wenn das stimmt, das muss raus, das muss umgesetzt werden. Und ich kann nicht, weißt du, immer wieder das Gleiche wiederkauen. Und wenn ihr merkt, ich habe mal eine Liste gemacht von meinen Predigten. Meine Liste von den Predigten, ich versuche mich nicht zu wiederholen. Die Geschichten muss ich wiederholen, weil ich nicht so viel erlebe. Das Leben ist viel zu kurz, um so viel zu erleben. Aber so von den Predigten, ich versuche nie mich an eine Bibelstelle festzumachen und wieder zu wiederholen. Weil da steckt so viel drin und ich sage, mein Gott, mir reicht es nicht, alles zu predigen, was in der Bibel alles drin steht. Alle Wahrheiten zu beleuchten. Und jedes Mal, wenn ich so forsche und studiere, entdecke ich was Neues. Immer nur Alpha-Kurs, immer nur Anfänger sein und so weiter. Lasst uns aufhören und lasst uns weitergehen. Nach vorne gehen. Zu etwas bringen. Zu einem Abschluss die Sache bringen. Die Sache abzuschließen. Und das Problem ist, weil viele Leute die Sache nie richtig abschließen, können sie auch nie was Neues anfangen. Es ist so wichtig, dass du den Glaubenskurs so richtig abschließt. Und das ist mit dem Gabentest und mit der Taufe oder mit was sonst noch. Du schließt es ab und dann kannst du was Neues anfangen. Wir sollten eine Sache immer zu Ende bringen und dann was Neues anfangen. Aber die meisten Leute fangen ihre Bekehrung nicht einmal richtig zum Schluss. Die müssen ständig Buße tun. Dann kommen sie zum Pastor, ich muss meine Sünden bekennen. Gut, dann kommen sie in eine andere Gemeinde, müssen sie wieder Sünden bekennen. Kommen sie in die nächste Gemeinde, dann müssen sie wieder Sünden bekennen. Die kommen nie aus dem Sündenbekennen heraus. Wir sollten irgendwo mal Punkt machen. Ich habe einmal meine Sünde bekannt, Jesus, und das reicht mir. Ich habe mich so geschämt. Und das hat mich fertig gemacht. Und ich möchte nicht noch einmal die ganze Tortur durchmachen. Und du zahlst die Rechnung nur einmal. Und nicht immer und immer wieder. Aber dies kreuzigen Christus abermals. Lass uns aufhören, immer zum Ausgangspunkt zurückzukommen. Immer neu Fundamente legen. Stell dir zu einem Bauherr, der sagt, ich baue ein Haus. Und der alle 3 Wochen das Fundament wieder neu legt. Nein, das war nicht so. Wieder neu, wir fangen anders. Also Weißt du, die Nachbarn würden sagen, das, bei dem stimmt was nicht. Und so ist, wenn Christen immer wieder neu die Fundamente legen. Einmal als Evangelikale, dann als Pfingstler, dann als Charismatiker, dann als Lutheraner, dann als Katholiken. Und so jedes Mal das Fundament neu. Christus ist unsere Grundlage. Einmal haben wir ihn erkannt, einmal haben wir uns für ihn entschieden. Ich entscheide mich nicht jeden Tag neu. Ich habe mich einmal entschieden, ich habe mich für Jesus entschieden und da gehe ich. Und da bleibe ich bei dieser Entscheidung. Und da lasse ich mich von dieser Entscheidung nicht wegbringen. So immer den Anfang. Immer wieder von vorne probieren, versuchen und so weiter. Immer neuen Anlauf nehmen. Und sich immer wieder neu einstellen auf den Herrn. Ich habe mich auf den Herrn eingestellt, als ich mich taufen ließ. Meine Taufe ist für mich ausschlaggebend gewesen. Ich habe mich auf Gott eingestellt, auf Gott mich eingeschossen, auf Gott mich eingerichtet und ich gehe diesen Weg und ich muss mich nicht neu einstellen. Ich weiß, an wen ich glaube und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das muss mir niemand mehr das zweite, dritte, vierte, fünfte Mal sagen. Aber weißt du, was bei den meisten passiert? Die verstellen ständig, die experimentieren. Ist das die wirkliche Richtung? Vielleicht viele Menschen haben nie eine richtige Begegnung mit Gott gehabt. Für mich persönlich, ich suchte den Herrn und ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich Gott gefunden habe. Und bis Gott mich persönlich gerufen hat bei meinem Namen. Ich habe sowas noch nie erlebt. Das war meine erste, so wie du sagst, mit dieser Taube. Ich bete, wir konnten zu Hause nicht beten, wir waren zu viele Leute zu Hause, in 3 Zimmer, 10 Personen. Kannst du das vorstellen, 4 Zimmer, kannst nicht beten. Auf die Toilette konnten wir am besten beten. Das war der friedlichste Ort. Stille Ort, das war auch der stille Ort. So, da konnten wir am besten beten. Da hat mein Vater seine Bibel gehabt, jeder hat so seine Bibel da drin gehabt. Und wir haben also da unsere Andacht dort verrichtet. In aller Liebe. Man muss auch einteilen, dass man zeitig aufsteht. So, okay. Aber dann, ich habe Gott gesucht. Und dann bin ich um einen Baggersee spazieren gegangen, zuerst mal alles abgeguckt, ob da niemand da ist, und dann habe ich erst laut angefangen zu beten. Also ich wollte nicht von Leuten gehört werden, ich wollte von Gott gehört werden. So, und dann habe ich gesehen, da ist kein Mensch. Und dann fing ich an, mit Gott zu reden. Und plötzlich, Johannes, da war niemand da. Heidi war auch nicht da. Der habe ich noch gar nicht gekannt. Johannes. Und ich habe mich erschreckt. Und dann das zweite Mal. Oder ich spürte die Gegenwart Gottes hier am Baggersee. Er rief mich bei meinem Namen. Und jetzt verstehe ich die Bibelstelle, was es heißt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und ich sagte, Herr, wenn du bist, noch einmal, Johannes. Und du, das hat mein Leben irgendwie zuerst mal geschockt. Gott ruft mich bei meinem Namen. Hier ist irgendjemand, der mich kennt. Aber das habe ich nicht mehr weiterbekommen. Obwohl ich das so gerne hätte, dass plötzlich in der Kirche durch einen Lautsprecher klingt, Johannes! Nie mehr passiert. Weißt du, Gott gibt uns Erfahrungen und die wiederholt er nicht. Und wir sollten diese Erfahrung, die Gott uns einmal geschenkt hat, mitnehmen und sagen, danke Herr, und ich danke Gott für diese Erfahrung. Die vergesse ich nicht. Das ist so ein Meilenstein in meinem Leben gewesen. Aber ich gehe weiter. Was Neues. Für was Neues. Hier in dieser Gemeinde. Ich wünsche mir, das würde bei jeder Anbetung, bei jedem Lobpreis passieren. Ich sitze hier irgendwo, wir haben einen Lobpreisabend, wir preisen Gott und beten den Herrn an. Und plötzlich, Bruder Kniehans stand da, wir standen hier. Und ich bin ein Realist, ich glaube nur das, was ich sehe. Die Leute können mir kein X für Y vormachen. Also ich glaube nur das, was ich sehe. Ich stehe da und bete, denke, das stimmt was nicht. Damals hat es noch gestaubt von oben. Die Kirche war noch nicht renoviert. Denke, ich sehe dich richtig. Die preisen Gott und die sind so im Lobpreis und verherrlichen den Herrn und so weiter. Und ich stehe da, entweder wirst du jetzt langsam verrückt, schnappst es über, oder es ist wirklich wahr. Der Boden hier war alles voll mit Gold versprüht. Goldstaub, alles voll mit Goldstaub. Du wirst das nicht glauben, wenn ich das dir erzähle. Du brauchst auch nicht glauben, aber einige haben das erlebt hier. Darf ich mal fragen, ist irgendjemand, der das erlebt hat? Ja, da hinten ist, also das sind einige, die das erlebt haben, als es hier Gold war. Ich dachte, ich spinne. Ich schubste den Bruder Kniehans an und sage, Bruder, ist alles in Ordnung? Der sagt, wie geht's dir? Ich sage, mir geht's gut, aber ist alles bei dir in Ordnung? Sagt er, ja, aber irgendwas stimmt hier nicht oder irgendwas komisch hier. Da ist der ganze Boden, der glitzert, da ist alles Gold. Sagt, bei mir geht's genauso. Da glitzert, da ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes war da. Ich habe das hier nur zweimal erlebt. Ich habe zwar gelesen, dass es woanders was passiert, aber es ist so schön, hier im Hause Gottes so etwas zu erleben, dass sowas gibt. Und deshalb, wenn ich das jetzt einem Pfingstler erzähle, der nur die Hände hochhebt und Halleluja schreibt, wenn ich dem erzähle, der sagt, ihr seid verrückt, ihr spinnt. Leben im Geist heißt, sich von Gott weiterführen lassen, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Was ist das? Die letzte Herrlichkeit war schön, aber die nächste ist noch schöner und es steigert sich. Deutsch, da gibt's gut, besser, am besten, am allerbesten. Und du kannst auch weitermachen. Dann super am Schluss. Und du kannst dich steigern. Und es ist, ich denke, es ist so wichtig, unser geistliches Leben muss sich steigern. Darf nicht auf einer Ebene bleiben. Ja, das ist immer so, mein Großvater hat schon so gemacht, mein Urgroßvater hat so gemacht. Mein Urgroßvater, der war so Stundist, so Wanderprediger in Ostpreußen. Und wenn der gepredigt hat, weißt du, die slawischen Völker, die weinen sehr viel. Und die sind am Wasser gebaut. Und so, und für sie war der Gottesdienst gesegnet, für meinen Uropa war der Gottesdienst gesegnet, wenn er die Bibel auswinden konnte. Ja. Meine Oma, meine Mutter, die beten immer noch so. Sie denken, das ist richtig. Und wir legen uns manchmal so fest, wir stecken dann in so eine Tradition, wir denken, so ist es richtig. Der Gottesdienst ist gesegnet, wenn du die Bibel auswinden kannst. Also so haben die geheult. Die Herrlichkeit Gottes. Die Amerikaner, die machen Shouting. Und die jubeln und jauchzen und preisen Gott. Ist okay. Aber finde deinen Weg und dann geh Stufe für Stufe höher diese Himmelsleiter hinauf, bis wir die Herrlichkeit Gottes erleben. Nicht stehen bleiben auf dieser Stufe und sagen, jetzt habe ich so einen schönen Überblick, jetzt habe ich so viel Erkenntnis, jetzt habe ich so viele Erlebnisse. Gott will, dass wir noch die nächste Stufe höher steigen. Und je höher wir kommen, wenn du Bergsteigen machst, und je höher du auf den Berg kommst, desto weniger Sauerstoff ist da. Ich bin da auf dem Mont Blanc mal hochgefahren, 4000 oder fast 5000 Meter hoch. Ich habe andere ausgelacht, die da gelegen sind, weil die Luft zu dünn war. Ich selber suche eine Ecke, wo ich mich hinsetzen kann. Bei mir schwebt alles. Weißt du, wenn du da hochkommst, plötzlich schwebt alles. Plötzlich schwebt alles. Da lachst du andere aus. Und vielleicht ist es auch in deinem Leben passiert, geistig, du hast andere ausgelacht. Ach, die in der neuen Nazareth-Kirche, was die da machen, sind alles Schwärmer. Oh, die wackeln da so viel mit den Händen. Oder die klatschen so viel in die Hände. Oder die singen da stundenlang und so weiter. Lass es. Aber dann kommst du selber mal dorthin. Und du, die wird's auch schwindelig. Und du musst dich auch da hinsetzen. Meine Frau, die war da und sagte, geht's dir nicht gut? Sei doch, mir geht's gut, aber alles schwankt hier oben. Alles schwebt hier oben. Die Luft zu dünn. Und bis man sich akklimatisiert hat. Und als man sich akklimatisiert hatte, wenn du dich einmal auf dieser Ebene, auf diesem Level akklimatisiert hast, dann kannst du den nächsten Schritt weitergehen. Das ist Leben im Geist. Aber wenn du natürlich immer in der Talsohle bist, dann weißt du gar nicht von den schönen Erfahrungen, schönen Aussichten und das wunderbare Panorama dort oben ab 5000 Meter hoch. Weiß es nicht. Deshalb lass uns hinaufsteigen. Die Bibel sagt, lass uns hinaufsteigen und hinaufgehen zum Berge Gottes. Im Geist leben, was das alles so heißt in sich. Lass uns aufhören, immer nur so Talschleicher zu sein. Lass uns mal Bergkraxler werden, die so Felsen hinaufsteigen. Lass uns aufhören, sagt uns hier dieser Schreiber. Lass uns aufhören, immer nach vorne zu kommen, immer nur mit sich beten lassen, immer noch, oh Herr, ich habe Schmerzen. Es ist gut, dass du für deine Schmerzen betest, aber irgendwo lass uns die Heilung annehmen, die Heilung packen, die Heilung mit nach Hause nehmen, die Heilung umsetzen und sagen, Herr, für mich wurde gebetet. Meine Frau, wir waren noch verlobt. Sie war auf der Bibelschule, heute hat man ja Ehe oder Braut, verliebt, verlobt, verheiratet gehabt. Und meine Frau hat Scharlach gehabt auf der Bibelschule. Johannes, ich war noch kein Prediger, ich war ganz normales Glied in der Gemeinde. Weißt du was, ich habe schon an Heilung geglaubt damals. Dann habe ich einen Brief geschrieben. Liebe Heidemi, ich bete auf dich, oder Heidi, oder wie auch immer gesagt habe, habe ich gebetet. Und jetzt im Namen Jesu, nimm diesen Brief, leg auf deinen Körper und im Namen Jesu bist geheilt. Und sie schrieb mir zurück, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Weißt du, ich war noch kein Prediger, noch kein Evangelist und so weiter. Ich habe was getan. Du hast eine Berufung für irgendeinen Dienst, Heilungsdienst, Segnungsdienst oder Altardienst oder was weiß ich für was für Dienst. Fahre fort und setz das um. Fang an, jemanden zu heilen. Frag, was fehlt dir? Hast du Bauchschmerzen? Ich bete jetzt im Namen Jesu für deine Bauchschmerzen, sei gesund. Was hast du für ein Problem? Dann sagst du dein Problem und dann fangst du ganz konkret zu beten. Jetzt nicht wartest, bis da jetzt irgendwo eingesetzt wirst. Wenn du wartest, dass du eingesetzt wirst oder irgendwo bevollmächtigt wirst, kannst warten wie Don Röschen. Bis dich irgendjemand entdeckt und dich wach küsst. Kannst warten, vielleicht nach 100 Jahren passiert es irgendwo einmal. Aber das passiert nicht jeden Tag. So, du musst etwas tun. Geht hin in alle Welt, hat Jesus gesagt. Geht hin auf die Problemfälle zu, handelt und im Geist wandeln. Das heißt, irgendetwas sich vom Heiligen Geist zeigen lassen. Was soll ich tun? Meine Frau wäre heute gar nicht da. Ich hätte sie vielleicht schon irgendwo gefunden, wenn wir füreinander bestimmt sind. Aber wie gesagt, ich wäre vielleicht nicht da. Da ist in Geislingen an der Steige, da ist mein Bruder, der liegt auf den Knien und betet. Abends um 10 Uhr, lieber Gott, gebrauche mich, ich möchte ein Segen sein, benütze du mich in dein Werk. Im Geistleben rede ich, das ist mein Thema. Ja, und das war auch so ein Pfingstler. Herr, benütze mich. Und plötzlich sagt der Herr, geh auf die Straße am ersten Haus, an diesem Stockwerk oder wie das auch war, die Adresse. Das von Gott eine Adresse bekommen. Während des Gebets, er war schon im Bejerma, hat sich schon ins Bett gelegt, wollte schlafen. Und der Herr sagt, geh hin. Geht er hin und dann klingelt oder klopft und sagt, es tut mir leid, dass ich so spät zu Ihnen komme. Ich war gerade im Gebet und Gott hat zu mir gesagt, ich soll hier zu euch kommen. Was ist euer Problem? Und diese Familie wurde zu Jesus geführt. Geistesleitung. Es ist so wichtig, dass wir nicht nur im Geist beten, sondern vom Geist geleitet werden. Welche der Geist Gottes leitet, die sind Gottes Kinder. Also, wie sieht's mit deiner Geistesleitung aus? Und da musst du manchmal flexibel sein. Da musst du erwachsen werden, mündig werden. Wie leitet der Heilige Geist, wenn du nur ABC immer lernst und so ABC-Schütze bist und mit deiner Schultüte durch die Gegend rennst? Kommst nicht weit. Du musst anfangen, weiter vorzufahren. Wie arbeitet der Heilige Geist? Und das ist am besten, du guckst, wie macht er bei den anderen? Habe ich gemacht. Ich habe als junger Pastor ältere Pastoren eingeladen, die schon erfahren waren, die gesegnet waren. Reinhard Bonke und alle großen Männer Gottes, die habe ich bei mir in der Gemeinde, die wollte ich, Maurice Cirillo und alle großen Prediger, die ich irgendwie kannte, an die ich rankommen konnte, habe ich sie eingeladen. Die müssen bei mir in der Gemeinde predigen. Und dann waren sie da und wie machen die das? Aha, der schüttelt da durch jemand. Habe ich auch probiert durchzuschütteln, ob das funktioniert. Ja, und einfach gelernt, wie der Herr wirkt und wie der Herr arbeitet. Und ich habe entdeckt, wir sollen voneinander lernen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und dann musst du deinen eigenen Weg rausfinden. Beim Billy, der macht an seine Füße, zieht an die Füße. So, gut, das ist nicht mein Auftrag, an die Füße zu ziehen oder an die Füße zu beten und an die Füße zu segeln. Ich mache lieber mit Kopf, da habe ich weniger Käse. Nein, in aller Liebe. Aber so hat jeder seine Art und wie Gott ihn gebraucht hat. Und wahrscheinlich, weil Gott ihn so gebraucht hat, er ist ein Original, dient auf seine Art und so weiter. Und jeder soll Gott auf seine Art dienen. Aber wir müssen diesen Weg finden, wie Gott einen gebraucht. Wie Gott einen gebraucht. Im Geistleben unsere eigene Identität entdecken. Das ist im Geistleben. Seine eigene Identität entdecken. Bist du du? Am Anfang musst du dich orientieren. Und es ist so wichtig, dass wir eine Phase der Orientierung haben, eine Phase der Selbstfindung haben. Im Geistleben heißt, dass ich mich immer orientiere. Herr, wo kannst du mich gebrauchen? Wie kannst du mich gebrauchen? Was muss ich tun, damit du mich gebrauchen kannst? Und deshalb musst du gucken. Du musst aufhören, auf die Sünden zu gucken. Du musst anfangen zu gucken auf die Spuren Gottes im Leben des Reiches Gottes, des Volkes Gottes, in deinem Leben, die Spuren Gottes. Und dann lernst du so Schritt für Schritt zuerst mal in andere Spuren zu gehen und dann findest du am Schluss deinen eigenen Weg. Aber du musst dich orientieren zuerst einmal. Also zuerst lernst du lesen und schreiben und dann kommt eine bestimmte Phase der Orientierung, der Selbstfindung. Und viele Gotteskinder haben sich noch nicht selbst gefunden. Die denken, der Heilige Geist muss es tun. Habe ich auch gedacht. Das muss der Herr tun. Geistestaufe. Weil ich bin Gott dankbar, dass ich nicht in der Pfingstgemeinde meine Geistestaufe bekommen habe und auch sonst wo, sondern ich habe im Schlafzimmer den Heiligen Geist bekommen. Schön, im Schlafzimmer in bequemer Art und Weise, allein für mich. So und da habe ich den Heiligen Geist bekommen. Aber wenn ich mir vorstelle, wie schwierig die Menschen haben, was für Probleme die haben, in Sprachen zu reden, die denken, der Heilige Geist muss mein Kind nehmen und ich muss anfangen zu vibrieren, zu zittern und irgendetwas zu veranstalten. Leute, und das ist Dummheit. Zu warten, bis Gott irgendein Organ nimmt und bis ich anfange zu zittern. Und wenn jemand zittert, das ist der Heilige Geist. Das ist nicht der Heilige Geist. Das sind deine Nerven. Nicht der Heilige Geist. Niemand braucht mir weismachen, wenn jemand zittert, dass es der Heilige Geist ist. Das sind seine Nerven. Der Gaul geht ihm durch. Ja. In aller Liebe. Weißt du, wenn Menschen kommen und sich unmöglich benehmen, ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist das Natürlichste auf dieser Welt, was es überhaupt gibt. Glaubt ihr das? Das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Ganz normal, so wie du und ich. Und dann gebraucht er uns auf unsere Art und unsere Weise, wie wir sind, so wie Johannes Matthäus ist oder wie du das bist. Und dann gebraucht er mit deiner Mentalität, mit deinen Worten, es geht durch dein Fleisch, Wolf, das ist deine Wurst. Ja, und der nächste Schritt ist, Herr, gebrauche mich. Geist Gottes, gebrauche mich. Weißt du, wenn ich werde es nie vergessen, als ich zum ersten Mal Buchstaben gelernt. Ich glaube, O und P waren die ersten Buchstaben, was ich gelernt habe, nicht A. Ich habe schon in der Mitte irgendwo angefangen. Und dann war es zu lesen, Otto. Wie glücklich war ich in der ersten Klasse, dass ich Otto lesen kann. Und ich habe immer geguckt, wo überall Otto steht. Ja, weißt du, dieses Entdecken. Und dann habe ich aufgehört, Buchstaben zu buchstabieren. Ich habe angefangen, die Botschaft zu lesen und so weiter. Und dann fing ich an zu lesen. Und heute gucke ich nicht mehr auf die Buchstaben. Dann bin ich Christ geworden, dann muss ich diese komischen Buchstaben, dieses alte Deutsch lernen. Weil es gab, zu meiner Zeit gab es noch keine Bibel in lateinischen Buchstaben. Sondern muss ich diese komischen Buchstaben. Und ich habe extra mich hingesetzt und extra diese alte deutsche Schrift gelernt, damit ich die Bibel lesen kann. War auch so schön. Dann konnte ich nachher die Bibel, Wort Gottes lesen. Und ich lese die. Und wenn du lesen kannst, verstehst du die Sprache und kannst dann ja den Geist, den Inhalt. Und Geschwister, wir sollten nicht nur beim Buchstaben lernen bleiben. Es ist zu mager, zu wenig, nur Buchstaben des Wortes Gottes zu kennen. Wir sollen auch den Geist, den Inhalt verstehen. Und weißt du, lesen und sehen ist eine Sache, begreifen, verstehen ist eine andere Sache. Das, was du hörst, ist nicht alles. Das, was du verstehst, ist das Wichtigste. Was verstehst du? Kannst du zwischen den Zeilen lesen? Nicht nur auf den Zeilen lesen, sondern zwischen den Zeilen lesen. Was sagt der Geist wirklich? Die Bibel sagt 7-mal in der Sendschreiben, in der Offenbarung, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist sagt. Das ist im Geist leben. Zwischen den Zeilen. Zwischen den Reihen. Zwischen dem, was passiert. Sehen, Zeichen erkennen und dergleichen. Immer nur evangelistische Predigten hören. Immer Billy Graham hören. Nein, du musst auch was anderes hören. Nicht nur immer Buße, Bekehrung, Sünden bekennen und dergleichen. Und auch nicht immer innere Heilung. Irgendwann musst du gesund werden. Da gibt es nicht mehr zu heilen. Aber weißt du, was viele bei der inneren Heilung machen? Die reden dir Dinge rein, am Schluss glaubst du, du hast es wieder und fängst wieder von vorne an zu kauen, so als Wiederkäuer. Wir sollen aufhören, einmal das durchmachen, die Prozedur, und dann ist genug. Einmal in die Seelsorge, einmal okkulte Sünden bekannt zu haben, dann ist es okay. Du kannst gar nicht so viel Sünden begehen. Was manche so an Buße tun. Du kannst gar nicht so viel sündigen. Nein, ich provoziere jetzt euch. Ich will sagen, lasst uns aufhören, immer nur am Anfang zu bleiben. Wir wollen auch mal eine reife Gemeinde werden. Eine geistliche Gemeinde werden. Eine wachsende Gemeinde werden. Eine fortschrittliche Gemeinde werden. Und wenn wir immer noch mit dem ABC uns beschäftigen, wir kommen nicht weit. Immer nur der Herr Jesus ist gut. Das wissen schon die Babys. Aber lasst uns fortfahren. Er ist noch besser. Noch viel besser. Wir haben etwas Besseres in Christus. Und dieses Allerbeste zu entdecken. Der Allerheiligste, der Schönste von 10.000. Jakobus sagt in seinem Brief, ein Mensch, bei dem sich nichts verändert ist, wenn er sich im Spiegel anschaut und immer der Alte bleibt. Und so viele Gotteskinder sind im Gottesdienst, die beschauen sich, die werden beleuchtet vom Heiligen Geist und da verändert sich nichts. Da bleibt alles beim Alten. Und das ist schrecklich. Wenn alles, was ich, oh Gott, vergib mir. Und gehen Sie raus, kommen Sie zurück, nächsten Sonntag wieder soweit. Herr, guck mal, es ist nichts verändert. Veränderung ist so wichtig. Im Geist leben heißt, sich ständig zu verändern. Der Geist passt sich neu an, der Geist orientiert sich neu, der Geist geht neue Wege, sich neu zu orientieren. Nicht nur im Spiegel sich angucken, so Spiegelgucker sein. Oh. Und dann verändert sich nichts. Weißt du, wir bewundern uns manchmal, bedauern uns manchmal sogar in der Gegenwart Gottes oder bemitleiden uns. Wir sollten damit aufhören. Spiegel hilft niemand. Es ist nur Hilfe zur Erkenntnis, Selbsterkenntnis. Aber dann, Herr, bei mir stimmt was nicht und ich will dieses Problem ändern. Diese Falte da so lange machen, bis die ganz draußen ist. Und so lange massieren, bis die Falte weg ist. Und alles dran setzen, bis die Falte weg ist. Auch egal, was passiert, die Falte muss weg. Wir haben heute so ein nettes Ehepaartreffen gehabt. Da hat der Bruder gesagt, meine andere Hälfte kritisiert mich ständig. Und dann bin ich zum Friseur, meine Schwester schneidet mir die Haare, glaube ich, so war's. Und dann hat sie zu kurz geschnitten, dann bin ich zum Friseur gegangen, der hat noch kürzer geschnitten. Und so, ja, das ist doch nett. Kritik. Weißt du, und das ist, wenn wir es nicht selbstsicher sind, am Schluss haben wir eine Glatze. Und fragen uns, wie ist das passiert, wie war das möglich? Weil wir selbst keine eigene Meinung gebildet haben. Der Heilige Geist, und das ist der nächste Schritt, wo der Heilige Geist uns hinführt, leben im Geist, dass wir eine eigene Meinung haben. Dass wir unsere eigene Meinung bilden. Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis, dass ich Kind Gottes bin. Und dann geht's von Zeugnis zu Zeugnis, von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung. Und ich weiß am Schluss, das ist es. Wenn der gute Mann nicht aufpasst, wird der Kopf noch abgeschnitten. In aller Liebe. Ich sage das nur. Dann hat er gar keine Meinung am Schluss. Wir sollten anfangen, heute Abend mit der Hilfe Gottes unseren eigenen Kopf zu gebrauchen. Was will ich? Vielleicht will ich mal Hippie sein. Ist doch schön. Mal was anderes. Vielleicht will ich so seine eigene Identität, der Heilige Geist. Zuerst finden wir Jesus als den Herrn. Der Heilige Geist verherrlicht uns Jesus. Er macht uns Jesus groß. Und das sind die ersten geistlichen Erfahrungen. Jesus ist wunderbar. Und dann kommt... Und was bist du? Wer bist du? Und dann versuche ich mich Jesus anzupassen, ihm gleich zu sein, auf seine Ebene zu kommen, versetzt an himmlische Örter. Das ist der nächste Weg, wie Gott mich dann führt. Im Geist wachsen, im Geist fortwärts gehen, erkennen und handeln, ist so wichtig im geistlichen Leben. Wer im Geist lebt, geht immer weiter, der bleibt nie stehen. Wer im Geist lebt, geht immer weiter, bleibt nie stehen, der lässt sich fortbewegen. Er geht mit Jesus. Immer wo Jesus ist, ist er auch. Jesus war ein Wanderer. Er ging immer zu Fuß. So, jeder konnte mitkommen. Jesus ging zu Fuß. Und wir sollten mit Jesus mitgehen. Da, wo Jesus ist, sollten auch wir sein. Und da, wo der Heilige Geist ist, sollten auch wir sein. Und wie der Heilige Geist seine Gemeinde führt, so sollten auch wir geführt werden. Heute ist mal das dran. Morgen ist Fasten dran. Übermorgen ist dieses dran. Und so uns vom Geist Gottes führen lassen. Und jetzt kommen aber Christen, die haben sich versteift. Wir werden die nächsten 10 Jahre fasten und beten. Ist gut. Aber vielleicht hat Gott gesagt, jetzt geht ihr mal raus. Wir kamen in eine Gemeinde nach Passau in Bayern. Wir sind neue Mitglieder dort geworden in der Gemeinde. Und da kommen wir hin, die erste Geschäftsversammlung. Und dann hieß es, Geschwister, wir beten für Evangelisation. Wir haben uns erklären lassen, was Evangelisation ist. Dass man Gottesdienst veranstaltet, fremde Leute einladet, Prediger einladet, einen Evangelisten einladet, Evangelium predigt und Menschen zum Glauben kommen. Steht mein Vater auf, sehe ich noch heute, steckt die Hand und sagt, warum können wir nicht eine Evangelisation machen? Nein, das muss der Herr wirken. Nö, sagte mein Vater, wir waren noch, weißt du, so frisch bekehrte Menschen sind noch normale Menschen. Ja. Die so aus der Welt kommen, die reden noch weltlich, die sind noch mit beiden Beinen auf dieser Erde. Da schlägt mein Vater und sagt, warum können wir nicht eine Evangelisation machen? Was ist besser, im Frühjahr oder im Herbst, Sommer oder Winter? Und dann haben wir ein Datum gefunden und dann haben wir überlegt, und wer sollte die Evangelisation machen? Einen Evangelisten, ein paar Vorschläge und dann haben wir einen Evangelisten eingeladen. Und ich sag dir, das war eine Evangelisation, aber man hat 10 Jahre dafür gebetet. Lieber Gott, gib uns eine Evangelisation. Vieles müssen wir machen und nicht beten. Vieles müssen wir machen und nicht beten. Das ist im Geist leben. Normal sein, seinen Verstand gebrauchen. Der Heilige Geist wird unseren Verstand nie vergewaltigen, nie missbrauchen. Er wird immer uns leiten. Und wenn ich nicht will, geht Gott nicht oder wird nichts passieren. Und ich versündige mich auch nicht. Denn der Geist ist den Propheten untertan, der Geist ist den Lehrern untertan, der Geist ist den Hirten untertan, der Geist ist dir und mir untertan. Er wird uns nie vergewaltigen. Er geht mit uns, ist sehr sensibel. Im Geist leben heißt auch, ja, auf das achten, was Gott macht, was ich will. Er überfordert mich nicht. Wer Jesus nachfolgt, der bleibt bei seinen Problemen nicht stehen. Der geht weiter. Der hält sich an seine Probleme nicht auf, weil Jesus sich auch nicht an den Problemen aufhält. Der bleibt bei seinen Sorgen nicht stehen. Der bleibt bei seiner Krankheit nicht stehen. Der geht weiter, weil Jesus weitergeht. Der heilt die Kranken. Geistgeleitete Menschen gehen immer mit Jesus. Sie gehen nicht mit ihren Nöten. Geistgeleitete Menschen, die orientieren sich nicht an den Nöten oder den Bedürfnissen oder Menschen, sie orientieren sich an Jesus. Das sind geistgeleitete Menschen. Sie sind immer dort, wo Jesus ist. Sie gehen in allem, was sie tun, sie gehen immer Jesus nach. Geistliche Menschen sind immer in der Gegenwart Gottes. Sie gucken, ob Gott da ist. Und wenn Gott nicht da ist, gehen sie nach Hause. Ist der Heilige Geist da? Ist Jesus da? Wenn nicht, dann gehen sie nach Hause. Geistliche Menschen, die lassen sich vom Geist Gottes leiten, führen, inspirieren. Wer im Geist lebt, und jetzt passt mir gut auf, geht nie rückwärts, der geht immer vorwärts. Wer im Geist lebt, geht nie rückwärts, geht immer vorwärts. Geht immer aufwärts. Sogar im Alter. Oh, im Alter werden sie so richtig dynamisch. Im Alter werden sie stark. Im Alter nehmen sie zu. Und meine, dieser Moses oder Kaleb, ich bin noch genauso stark wie anno dazumal. Geistgeleitete Christen, die finden immer einen Weg, nach vorne zu gehen. Aber geistlose Menschen, die gehen immer zurück. Die haben immer eine Sehnsucht. Oh, in Ägypten haben wir noch Kümmel gehabt, haben wir noch Knoblauch gehabt, da haben wir noch das gehabt, da haben wir noch Wasser gehabt, da haben wir noch das gehabt. Die sehnen sich zurück nach Ägypten. Geistgeleitete Menschen wollen nach Kanaan und nicht nach Ägypten. Und die denken nicht an ihr altes Leben. Die denken nicht, was sie aufgegeben haben. Oder dass sie dort sterben, dass sie dort beerdigt werden oder sonst was. Die denken immer nach vorne. Aber der, wo rückwärts denkt, ist kein geistlicher Mensch. Ach, früher, Herr, ich kenne, darf ich mal fragen, wer ist länger als 10 Jahre Christ, Kind Gottes? Mal die Hand. Guck mal, okay. Wer ist länger als 20 Jahre Christ? Also, das sind einige, die jetzt mehr als 20, Gott segne euch. Weißt du, früher, da hat man aus dem Pfingstjubel gesungen. Früher hat man aus dem Kirchengesangbuch gesungen. Früher hat man das Vaterunser noch gesprochen. Früher. Und was ist heute? Also, oder früher. Darf ich euch auch sagen, früher ist man mit der Kutsche unterwegs gewesen. Heute fährt man mit Cadillac. Oder Mercedes oder Golf. Früher. Früher ist man zu Fuß gegangen. Früher. Aber weißt du, wir sind Nostalgiker. Fromme Nostalgiker. Früher. Früher war es nicht besser wie heute. Ich möchte nicht früher leben. Ich möchte jetzt leben. Früher. Und weißt du, die Christen sind immer die gewesen, die rückwärts gehen. Und vor allem gesetzliche, traditionelle Christen, die gehen immer rückwärts. Als die Eisenbahn kam, weißt du, was die Christen gesagt haben? Vom Teufel. Die fahren alle jetzt in der Hölle. Guck mal, wie es schon raucht. Wörtlich. Ich kenne solche Predigten. Und Schriften lese ich. Johannes Gosner hat sogar der breite und der schmale Weg gemalt. Und da hat er ganz hoch oben diese Dampflokomotive, die fährt schnurstracks in die Hölle. Ja, Herzbüchlein steht drin. Verbreitet massenweise. Dann kam Radio, Fernsehen, vom Teufel. Weißt du, das Problem ist, wir überlassen alles dem Teufel. Das ist das Problem. Wir überlassen Fernsehen, wir überlassen Theater, wir überlassen Medien dem Teufel. Das ist unser Problem. Christen schlafen, die sollen aufwachen. Und es soll hineingehen in die Medien. Computer vom Teufel. Der Teufel missbraucht all diese Dinge. Weil geistgeleitete Menschen das immer dem Teufel in die Schuhe schieben. Und dem überlassen das Feld. Wir sollen das Feld einnehmen, das Land einnehmen, die Städte besetzen und die Städte ausfüllen mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist unser Auftrag. Voll Geistes sein. Einfach die Musik, die Kunst und alles. Alles, ja, der Teufel. Früher haben sie sogar gesagt, Christen dürfen nicht studieren. Kenne ich auch noch sowas. Das ist vom Teufel, weißt du, da wirst du verdorben, fällst vom Glauben ab, wenn du studierst. Und deshalb wundern wir uns, wenn wir mal so viel Dumme haben. Ja, lass uns das sagen. Das ist eine Tragödie im christlichen Kreis, weil man alles dem Teufel überlassen hat. Wissen, der Teufel ist dumm. Der Teufel ist nicht erfinderisch. Der Teufel ist nicht kreativ. Aber wir überlassen alles dem Teufel. Weil geistlose Menschen, gesetzliche Menschen, dogmatische Menschen, traditionelle Menschen, die haben das alles da sich abgekapselt, wie die Amish-People, diese Leute in den USA, diese Amish-Leute, die alles dem Feind überlassen. Die montieren am Auto, weißt du, die schönen Chromstangen, Amerikaner haben wunderbare Chromstangen und die machen sie alles weg, alles vom Teufel. Luxus, Vergnügen. Aber weißt du, Gott ist doch schön, wenn ich an den Himmel denke, die Herrlichkeit des Himmels, Gold, Silber, oh, und da soll ich alles abmontieren? Immer an die Fleischstöpfe Ägyptens denken, immer an die Vergangenheit denken und so weiter und immer vermissen, was uns fehlt. Nein, lass uns immer denken, was wir in Christus alles haben, wie gesegnet wir sind, wie reich wir sind. Lass uns nach vorne schauen. Nicht, was wir aufgegeben haben, sondern was wir dafür kriegen. Und zwar 100-fältig und das ewige Leben obendrauf. Wir bekommen noch so viele Geschenke, lass uns nach vorne schauen und nicht, was wir aufgegeben haben und verlieren. Nach vorne schauen. Vorwärts gehen, vorwärts leben. Der Teufel ist einer, der uns immer erinnert. Oh, was hast du alles aufgegeben für Gott? Nein. du hast nichts aufgegeben. Ja, das war sowieso nichts, das wäre dir sowieso genommen worden. Aber du hast jetzt etwas in Christus und wie reich du bist und du kannst noch reicher werden, noch gesegneter werden und so weiter. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 4. Der in euch ist, ist größer als der in der Welt ist. Das ist im Geist leben, sich von der Größe Gottes erfüllen lassen. Jesus wohnt in meinem Herzen. Ich bin voll von Jesus. Der Heilige Geist macht uns voll von Jesus und da wird die Vergangenheit verdrängt, das Negative verdrängt aus meinem Leben. Ich schaue nach vorne. Das ist im Geistleben, nach vorne schauen. Mich interessiert das nicht mehr. Geht mich nichts mehr an. Lass doch die zwei die Köpfe einschlagen, wenn die das wollen. Ich gehe weiter. Das ist fortschrittlich leben, nicht stehen zu bleiben. Wenn die sich streiten wollen, lass sie streiten. Ich kümmere mich nicht um ihre Kämpfe. Wenn Jesus vergrößert wird in deinem Leben, wird der Teufel verkleinert. Das ist ein ganz einfaches Gesetz. Wenn Jesus vergrößert wird, wird der Teufel verkleinert. Da wird das Böse verkleinert in deinem Leben, da wird das Negative in deinem Leben verkleinert, da wird die Krankheit in deinem Leben verkleinert. Wenn Jesus vergrößert wird, da werden die Probleme verkleinert, da werden die Sorgen verkleinert, da wird alles verkleinert. Wenn Jesus vergrößert wird. Das ist im Geistleben. Der Heilige Geist wird mich verklären. Verstärken. Ausprägen und so weiter. Wir leben in einer Welt der Auseinandersetzung. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Im Geist leben heißt sich mit dem Größeren beschäftigen. Mit dem Herrlichen beschäftigen. Sich auseinandersetzen. Ich habe Jesus gefunden. Christus in mir. Hoffnung der Herrlichkeit oder auf Herrlichkeit und so weiter. Und wir stehen in einer Welt, wo wir uns behaupten müssen im Geist. Und zwar im Heiligen Geist. Ist das Geist und Geist in zwei Paar Stiefeln. Im Heiligen Geist sich da verstärken. Der Heilige Geist führt uns in bestimmte Bewährungsproben hinein. Und ich denke, es ist so wichtig. Jesus war voll Heiligen Geistes. Und wo wurde er geführt? In die Wüste, wurde mit dem Teufel konfrontiert. Und in der Kraft des Heiligen Geistes hat Jesus den Teufel widerstanden. Und er kam heraus aus der Wüste in der Kraft des Heiligen Geistes und hat den Menschen gedient. Nachdem er die Bewährungsprobe bestanden hat, hat er in der Kraft des Heiligen Geistes gedient. Und Jesus ist weitergegangen. Jesus blieb nicht bei der Taufe. Jesus hat niemand getauft. Paulus hat auch niemand getauft, weil er so viel anderes zu tun hatte. So, er ging weiter, er blieb nicht bei der Taufe, er blieb nicht bei den Anfangswerken, hat Gemeinden gegründet, Älteste eingesetzt. Die ganzen Briefe hat er nicht an Babys geschrieben. An Christenbabys, an Kindergartenchristen, an Versorgungschristen hat er nicht geschrieben. Sondern hat er geschrieben an Männer und Frauen, an Gläubige, wie es weitergeht. Wie sie ihre Gaben gebrauchen, Korintherbrief und ein Versorgungsbrief, ein Brief, der vielleicht uns der vielleicht so Kindersachen behandelt hätte, Kinderkrankheiten behandelt hätte, diese Sachen, das war der erste Korintherbrief, der verloren gegangen ist, Gott sei Dank. Den braucht man nicht. Das macht jeder selber durch. Und ist so wichtig. Im zweiten Korintherbrief, was bei uns der erste ist, da werden Probleme behandelt, wie Zungensprache, wie Gemeindeordnung, Gemeindezucht. All diese Dinge werden da behandelt. Ist okay. Sind rabbinische Vorschläge gewesen. Wir gehen weiter. Zweiter Korintherbrief. Und dann einfach, da wird die Tiefe Gottes beleuchtet, was ein Mann Gottes, der Gott dient, wie es einem geht. Eigentlich ist ein persönliches Schreiben, der zweite Korintherbrief, die Tiefe, was Paulus empfindet als Apostel, als Diener Gottes. Weitergehen. Nicht stehen bleiben an irgendeinem Punkt, an einer Sache. Sich auch nie an einer Sache aufhalten. Wir müssen Kinderkrankheiten durchmachen. Es ist ganz arg wichtig, dass wir so früh wie möglich die Kinderkrankheiten durchmachen, solange wir wir klein sind. Und am besten ist es am Anfang deines Glaubenslebens, du machst alle Kinderkrankheiten durch. Als junger Mann habe ich mit 28 Mumps gehabt. Kannst du das vorstellen? Ich bin die Wände hochgegangen. Zu früh aufgestanden, noch schlimmer geworden. Kinderkrankheit. Mumps ist eine Kinderkrankheit. Und weißt du, wenn du im Alter Kinderkrankheiten kriegst, gehst die Wände hoch. Auch geistlich. Wenn du im Alter Kinderkrankheiten bekommst, da gehst du die Wände hoch. Verstehst die Welt nicht, verstehst Gott nicht, verstehst nichts mehr. Ich habe gedacht, was habe ich verbrochen? Was ist das für eine Seuche? Und das war eine ganz normale Kinderkrankheit im Alter. Kinderkrankheiten. Es ist so wichtig, dass wir Kinderkrankheiten durchmachen. So früh wie möglich. Und zwar alle Ratzeputz. Dann haben wir das, da sind wir schon immun. Da sind wir schon gewappnet für die nächste Krankheit, was kommen wird. Für größere Krankheiten. Da ist hat der Körper die Abwehrkräfte aufgebaut. Und dann kann sich der Organismus besser wehren, wenn wir Kinderkrankheiten durchgemacht haben. Wenn wir die Kinderkrankheiten nicht durchgemacht haben, wenn wir nicht im kleinen Gott erlebt haben, können wir im großen Gott auch nicht mehr erleben. Und dann, wenn größere Probleme uns begegnen, brechen wir zusammen. Deshalb, warum so viele Zusammenbrüche im geistlichen Leben? Weil Gottes Kinder nicht gelernt haben, als sie noch klein waren, als sie noch jung waren, als sie so frisch im Glauben waren, diese geistlichen Sachen abzuhaken. Abgehakt, abgehakt, abgehakt. Hast du schon alles abgehakt, was man so an ABC hat? Diese paar Buchstaben hier. Unser Problem sind geistliche Probleme. Und wir sollten diese geistlich lösen. Und wir können sie nur im Heiligen Geist lösen. Und deshalb, der Herr weiß, wie viel er uns anvertrauen kann. Das weiß Gott. Und er legt uns nicht zu viel und nicht zu wenig auf. Und er testet uns. Aber wir sind so faul. Wir wollen, oh Herr, eine Prüfung. Bitte nicht. Wer geht gerne in eine Prüfung? Ja, Schwester, Gott segne dich. Jemand ist hier. Prüfungen. Weißt du, was ich gemacht habe? Der versucht zu drücken, wie es nur geht. Ich bin ehrlich. Prüfung. Und das war Stress für mich, so eine Prüfung zu bestehen. Aber ich danke Gott für die Prüfung, die ich bestehen durfte. Und die bestandenen Prüfungen sind Sprungbrett für neue Erfahrungen gewesen. Für die Fortsetzung in meinem Leben, diese bestandenen Prüfungen. Und wenn du die Prüfung nicht gemacht hast, manche machen Führerschein 4-5 Mal. Und haben es heute nicht. Also immer wieder, weil man die Prüfung nicht besteht, weil man Angst hat. Und manche sind so weit, ich habe eine junge Schwester in Heilbronn in der Gemeinde gehabt, die hat mit Not und Mühe, ich glaube, die hat 2-mal oder 3-mal probiert, Führerschein zu machen, hat ihr Führerschein gemacht und dann hat mit 28 Jahren hat sie einen Autounfall. Und was macht die liebe Schwester? Die geht zum Verkehrsamt oder zu der Polizei und gibt ihr Führerschein ab. Sie wird nie mehr in ein Auto steigen. Ich habe gesagt, hör auf. Und jetzt solltest du erst recht ins Auto dich setzen und jetzt erst mit 100 auf die Autobahn fahren. Aber nein, die gibt ihr Führerschein ab. Dass ihr so viel Geld gekostet hat, gibt ihr Führerschein ab. Und das ist auch, was Paulus sagt oder was der Schreiber sagt, die zurückweichen. Die geben das alles auf, die kreuzigen Christus abermals. Wir sollten weiterfahren. Und das Beste ist, wenn du irgendwo ein Trauma hast, ein Schockerlebnis hattest und so weiter, dich ins Auto setzen. Jetzt mal, ich gehe jetzt von dieser Schwester aus, was ich ihr gesagt habe, ins Auto und jetzt nimmst du den Beifahrer, kannst mich mitnehmen, versichere mich noch gut und dann Vollgas. Mal auf die Autobahn hinaus. Aber nicht so gemacht. Wie geht's bei dir jetzt? Immer noch nicht. Wir beten für dich, dass es klappt. Einfach, dass man vorwärts geht, dass man sich nicht aufhalten lässt. Ich vergesse, was da hinten ist. Das ist, wo der Heilige Geist uns hilft, Dinge zu vergessen aus unserer Geschichte, Lebensgeschichte. Jeder hat irgendwo eine Geschichte. Ich vergesse, was da hinten ist. Und ich bin frei. Und jetzt kann ich nach vorne schauen. Und jetzt gebe ich Gas. Im Geistleben. Nach vorne schauen. Nach vorne gehen. Etwas Gewisses tun. Gewisse Tritte in die richtige Richtung tun, was der Heilige Geist mir zeigt. Morgen ist das nächste dran. So. Im Geist leben. Ich könnte jetzt noch weitergehen. Ich will noch ganz besonderen Punkt, was mir Gott gezeigt hat und wichtig ist, noch beleuchten. Weißt du, der Teufel hat etwas, er hat auf dich abgesehen. Er will dir alles wegnehmen, was du hast. Und im Geist leben heißt, nicht Gott zu bitten. Ich habe etwas, oh Herr, gib mir das. Und der Teufel verführt mich, Herr, gib mir Gesundheit. Und Gott hat uns Gesundheit von seiner Schöpfung her versprochen und verheißen. Wir haben alle Gesundheit. Von Gott aus, von zu Hause her, vom Ursprung der Dinge. Wir sind gesund geschaffen. Aber weißt du, was passiert ist? Der Teufel hat uns unsere Gesundheit geklaut. Und er macht uns krank, kränker am kränksten. Und er macht uns ständig krank. Warum? Weil der Teufel keinen Leib hat. Die Dämonen haben keinen Körper. Und die haschen, die greifen nach dem Körper der Menschen. Der Teufel greift all das an, was wir Menschen nicht haben. Der Teufel hat keinen Sex. Greift unser Sex an. Der Teufel hat kein Zuhause, greift unsere Häuser an. Der Teufel hat, oder die Dämonen haben kein Geld, die greifen unser Geld an. All das, was die Dämonen nicht haben, das wollen sie von uns haben. Und wir müssen, nicht nur Gott gib mir Geld, sondern wir müssen vom Teufel uns das Geld holen. Denn er ist der Dieb, der uns bestohlen hat. Der Starke ist gebunden und wir sollen sein Haus jetzt plündern, was er uns gestohlen hat. Das gehört mir. Gesundheit gehört dir. Freude gehört dir. Die Hölle hat keine Freude. Freude gehört uns. Wir sollen all das zurückholen, was uns der Teufel geklaut hat. Das ist im Geist leben. Nicht irgendwo vom lieben Gott holen. Kannst von ihm kriegen, wenn du brauchst. Aber das ist nicht nötig. Du sollst zum Feind gehen, der dich bestohlen hat und sagen, im Namen Jesu, Ich nehme Gesundheit jetzt in Anspruch. Und du hast kein Recht, Teufel, alter Teufel, kein Recht, mir meine Gesundheit zu nehmen. Der hat Gott mir gegeben und ich will meine Gesundheit wieder zurückhaben. Ich will genauso lachen, genauso hören, genauso sehen, genauso rennen, genauso springen, wie Gott es gewollt hat, dass ich tun soll. Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, will Gott uns erstatten. Und zwar erstatten, indem wir von ihm abholen. Ist eine Geschichte in der Bibel, da ist Siklag, die Stadt, wo David war, überfallen worden. Er war irgendwo unterwegs, überfallen worden, als er nach Hause kommt, er sieht die Stadt in Rauch und Flamme aufgehen und alle seine Kinder, alles sein Besitz, alles ist geraubt und geplündert und die hauen alle ab, die Philister. Und was macht? Er findet einen, der erschlagen liegt und Wasser auf dem Kopf und wird geschüttelt. Wo kommst du her? Woher bist du? Oder wo sind die hingelaufen? Und der hat's verraten, wo es hingelaufen ist. Ein Toter, der auferweckt wurde, hat's verraten, wo der hingelaufen ist. Dieser Tote. Und weißt du, wie dieser Tote ist? Jesus Christus. Und der sagt uns, wo der Teufel hingelaufen ist. Und wir sollen zu dem hingehen und dort abholen, was uns gestohlen wurde. Unsere Familie. Der Teufel hat keine Familie. Deshalb greift er unsere Familien an. Das muss uns ganz klar sein. Wenn wir das mal vor Augen haben, der Teufel hat keine Familie. Der Teufel mag niemand. Er hat keinen Namen. Deshalb greift er unseren Namen, macht unseren Namen schmutzig, damit er das dann nachher die Ehre kriegt. Und wir sollten all das zurückholen im Geist. Und wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, nicht mit Menschen. Das sind nur die Ausführungsorgane. Und morgen ist das Thema Lösen und Binden. Aber wir müssen jetzt unsere Autorität ergreifen und sagen, im Namen des Herrn. Und dann in der geistigen Welt, in dem zweiten Himmel, das ist der erste Himmel, der Thron Gottes, der dritte Himmel, in dem zweiten Himmel, da ist alles. Und dann hol dir das zurück. Dein Geschäft. Deine Kinder. Der Teufel hat kein Geschäft, kein Einkommen. Der hat alles verloren. Deshalb, er holt es dir bei dir ab. Und wir geben ihm keinen Raum. Die Bibel sagt, gib ihm keinen Raum, dem Argen. Keinen Raum geben. Rausschmeißen. Der Teufel greift unser Namen, Kleid an, unser Körper an, unser Verstand an, unser Besitz an. Das greift er alles an, unsere Position. Und wir sollten jetzt seine Position einnehmen. Weißt du, du solltest begreifen, er ist gefallen. Er hat seine Behausung aufgegeben. Oder die Dämonen, die unreinen Geister, die haben ihre Behausung aufgegeben. Und die versuchen, dich zu verdrängen. Und du musst heute wie die alten Israeliten, die Kanaaniter, du musst sie vertreiben und ihre Häuser bewohnen und ihren Thron einnehmen. Du musst lernen, dich auf den Thron Satans zu setzen und sagen, so, hier, ich sitze. Ich bin nach Berlin gekommen. Da ist der Thron Satans, Pergamonaltar. Und manche haben gesagt, wie kannst du nach Berlin gehen? Manche haben geschrieben hier aus Berlin, die haben geschrieben, Berlin ist das Grab der Missionare. Und da gibt es sogar Pastoren, die haben gebetet, Matutis Brüder sollen aus Berlin gehen, die haben hier nichts zu suchen. Und ich bin trotzdem gekommen. Und ich bin trotzdem hier in Berlin. Und Gott hat uns gesegnet. Selbst wenn der Thron Satans ist, wir sollen den Thron Satans besetzen. Und wenn ich dann die Gäste habe aus Amerika oder sonst wo, da führe ich sie in diesen Pergamon-Altar. Pergamon ist in der Bibel die Gemeinde, wo der Thron Satans ist. Und dann sage ich, guck mal, was ist davon übrig geblieben? Nur ein paar Ruinen, ein bisschen Museumstück. Das ist alles. Die Gemeinde Jesu lebt weiter. Lob und Dank. Die Gemeinde Jesu lebt weiter. Egal, was die Mächte machen, egal, was der Teufel macht. Als die Mauer fiel, da war dieses Rockkonzert, The Wall. Und dann haben unsere Leute, die haben noch gerade diese Tage noch diese Bilder vorgeholt und mal diese Bilder angeguckt. Wir haben vom Potsdamer Platz bis zum Brandenburger Tor über 1 Kilometer geklebt. Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. 1 Kilometer weit. Und dann war dieses Konzert. Und ich liege im Bett, ich habe dieses Konzert gar nicht gehört. Es war laut, die wohnten auch nicht weit weg. Plötzlich klingelt das Telefon. God bless you. Aus Australien, mitten in der Mitternacht. Ich habe heute, da war unsere Telefonnummer ganz groß. Und in diesem Konzert immer eingeblendet, alle 5 Minuten, immer Jesus lebt in Deutsch. Und dann unten die Telefonnummer von uns. Das war herrlich, weißt du, manchmal wissen wir nicht, was wir tun, aber wir tun etwas in der geistigen Welt. Und meine Geschwister, die haben gesagt, wir müssen was tun. Das sind die Mauerspechte und wir haben die Mauerspechten alles zugeklebt. Und die haben wieder die Plakate hingen nicht länger wie 1 Stunde. Aber das macht nichts. Aber dann kam dieses Konzert und mit diesem Konzert mehr als 1 Milliarde Menschen haben alle 5 Minuten gesehen, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Weltweit. Und dann diese Anrufe. Ich habe gedacht, was ist da passiert? Jesus lebt. Und Zuerst habe ich gedacht, dass da kamen diese Geschwister zurück und haben gesagt, guck mal, unsere Arbeit ist umsonst, Bruder Matthäus, die Plakate hingen nur eine Stunde. Und dann, als das passiert, habe ich gesagt, guck mal, unsere Arbeit für den Herrn ist nicht vergeblich. Ist nicht vergeblich. Und wir haben die Mauer nicht dem Teufel überlassen, sondern wir haben die Mauer für Jesus gebraucht, für den Sieg Jesu gebraucht. Jesus lebt. Und dann kommt der 10. November 89. Und Gott hat uns eine Verheißung gegeben. Manchmal gibt Gott uns eine Verheißung und wir wissen nicht, wie wir das machen und wie wir das umsetzen sollen. Ich will Jubel schaffen in Ost und West. Steht in der Bibel. Ich will Jubel schaffen, Freude schaffen in Ost und West. Wie das aussieht. Und wir kamen nach Berlin. Die Leute haben gesagt, geht lieber nach Afrika. Dort seid ihr besser. Könnt ihr effektiver sein, aber nicht nach Berlin damals. Trotzdem gegangen. Wenn du im Geist lebst, da lässt du dich nicht vom Teufel unterkriegen. Da sagst du, und wenn es in der Hölle sein muss, ich steige hinab wie Jesus, was an den tiefsten Örter der Hölle hinab. Und ich gehe dorthin und predige das Evangelium. Komm. Und du weißt, ich war der einzige deutsche Pastor. Kein Lutheraner, kein Baptist, kein niemand. Der einzige deutsche Pastor, der am Checkpoint Charlie predigen durfte. Und dann am 10. November, weil ich meine Ordination in Amerika hatte, ich musste meine amerikanischen Papiere vorlegen und nur Amerikaner durften dort sprechen. Und dann per Rundfunk eingeladen und von überall kamen die Leute mit Kerzen und haben Gott gelobt. Und wenn ihr zum Checkpoint Charlie Museum geht, das ist noch eine alte BZ. Großer Gott, wir loben dich. Als Headline. Großer Gott, wir loben dich. Und dann kam Mr. Kohl. Und wir mussten die Plattform räumen, weil der Herr Kohl von unserer Bühne sprechen wollte. Und dann kam Mr. Kohl. Und was haben die getan? Ausgepfiffen. Und ich bin gerade so weg, als der Kohl dort auf die Bühne kommt. Und dann fragt ein Journalist, warum pfeifen die den Herrn Kohl aus? Also bei euch haben sie in die Hände geklatscht. Die haben Hände hochgehoben und Halleluja gesagt und Gott gepriesen und Kohl pfeifen sie aus. Dann kam mir irgendwie so ein Wort. Weißt du, nur einer kann die Ehre kriegen. Entweder Gott oder Herr Kohl. Der Herr Kohl hat nichts getan hier. Gott hat es getan. Und wir preisen Gott. Und der Kohl wurde ausgepfiffen auf derselben Bühne. Denn Gott gibt seine Ehre nicht einem Zweiten. Für den Kohl ist nichts mehr übrig geblieben. Nichts mehr übrig geblieben. Preis Gott. Wir sollten mutig sein und den Platz einnehmen. Da, wo du bist, wo du stehst, dich nicht genieren. Wenn du dich genierst, hast verloren. Kannst nach Hause gehen. Im Geist leben heißt mit einer Vision leben. Jetzt ganz schnell noch. Mit einer Vision leben, mit einem Ziel leben, mit einem Charisma leben, mit einer Sendung leben. Im Geist leben. Martin Luther hätte nie eine Reformation ausgelöst, wenn er gesagt hat, ich kann nicht anders. Ich stehe hier, Gott steht mir bei. Du musst in eine Situation kommen, egal wie viele Dachziegeln da sind und wie viele Dämonen da sind und was weiß ich, was noch alles da ist. Ich stehe hier, kann nicht anders. So in Autorität. Voll Geistes sein. Begrenze dich nicht. Der Geist lässt sich nicht begrenzen. Der Geist lässt sich nicht töten. Der Geist lässt sich nicht nehmen. Begrenze den Geist Gottes nicht. Der Heilige Geist ist sehr sensibel und es hängt davon ab, was du damit machst. Heute Abend, ich möchte dich einfach ermutigen. Fang an, im Geist zu beten, im Geist zu reden, im Geist zu handeln. Der Buchstabe tötet, 2. Korinther 3, Vers 6, aber der Geist macht lebendig. Der Geist macht lebendig. Wir haben manchmal Probleme. Wir kommen manchmal nicht weiter. Und das Problem ist, wir versuchen so vieles im Fleisch anstrengen. Nein. Gott hat, während ich mich so vorbereitet habe für diese Predigt, hat Gott mir ein Bild gezeigt. So viele Christen, sie pumpen. Sie benutzen die Pumpe, um den Heiligen Geist hochzukriegen. Pumpen, pumpen. Oh Herr, schenke Gnade, schenke Erbarmen, schenke Kraft, steh uns bei und pumpen. Und weißt du, es gibt noch eine andere Möglichkeit, um ans Wasser zu kommen. Die Quelle, lass es sprudeln, Quelle. Diese zwei Bilder hat Gott mir gezeigt für heute Abend. Entweder Pumpe oder Quelle. Und ich möchte die Quelle haben. Jesus sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sprach vom Heiligen Geist. Wenn du an Jesus glaubst, wie es im Alten Testament geschrieben steht, nicht im Neuen Testament. Im Neuen Testament haben wir was anderes. Aber wer an Jesus glaubt, wie er im Alten Testament berichtet wird, er ist der Fels, er ist das Brot, er ist das, er ist Anfang, er ist Ende, er ist der hohe Priester. Wenn du anfängst an Jesus zu glauben, nicht nur an Talmud und nicht nur an die Tora, sondern an den Jesus, in jedem Blatt der Bibel des Alten Testaments ist Jesus Nummer eins. Wenn du das anfängst zu glauben, oh ja, Herr, das ist wunderbar, das bist du.
Und dann, du bist der hohe Priester, du bist die Stiftshütte, da gehst du in die Stiftshütte, überall wo du hinkommst, findest Jesus an jeder Ecke, an jeder Kreuzung. Jesus im Alten Testament, wenn du das mal begriffen hast, Jesus im Alten Testament, Ströme lebendigen Wassers fließen von deinem Leibe. Und zwar, da wird deine Umgebung erfüllt, da wird alles erfüllt. Ich habe hier einen Traum gehabt, als wir die Kirche so zwar übernommen haben, aber noch nicht viel gemacht. Wir haben hier so gebetet. Ich sah die Versammlung hier, wie wir hier so beten. Und plötzlich fängt irgendwo Wasser zu fließen. Bricht ein Rohr. Ein Rohrbruch ist hier. Bricht ein Rohr und der ganze Leopoldplatz ist unter Wasser. Nur noch die neue Nazarethkirche guckt raus. Alles unter Wasser. Und das ist mein Gebet. Nicht, dass es Hochwasser in Wedding gibt, sondern dass hier ein Rohr bricht. Ein Kanal des Heiligen Geistes durch mich und das Wasser anfängt zu sprudeln und dass der Leopoldplatz, das Wedding, das Berlin unter Wasser ist. Das wünsche ich mir. Wer an mich glaubt, sagt Jesus, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. An mich glauben, sagt Jesus. Nicht an Moses und nicht an Jeremia und Jesaja, an mich, an Jesus. Von des Leibe. Im Geistleben heißt, dass wir Überfluss haben, dass wir überfließen. Das ist im Geistleben. Und ich komme so langsam zum Schluss. Denke ich, dass ich zum Schluss irgendwo komme? Ich habe heute extra mein Hemd aus Indien oder Pakistan angezogen, damit ich nicht so schwitze, aber ich schwitze trotzdem. Hier ist sehr warm. Ich habe mal einen Bruder gehabt in der Gemeinde. Ein bisschen korpulent, sehr stark. Und wir hatten so einen herrlichen Gottesdienst, einen sehr schönen Gottesdienst in der Gegenwart Gottes. Und so, weißt du, wenn er sich die Hände gesteckt hat, haben die Knöpfe alle gespannt, so da. Und dann steht er da, ich sehe ihn noch heute stehen und sagt, oh Gott, und fängt an zu preisen, oh Gott, segne dein Volk, aber hör auf mich zu segnen, ich kann nicht mehr verkraften, ich platze bald. Ich möchte auch platzen. Du auch? In der Herrlichkeit Gottes, oh Gott, Herr, ich kann nicht genug von deinem Segen, von deiner Herrlichkeit bekommen. Nicht genug von deinem Geist bekommen, ich habe noch viel zu wenig. Und Herr, es gibt noch mehr und du hast noch mehr bereitet. Und ich möchte dieses Mehr haben im Geist. Ich habe nicht genug. Regen, der Segen soll fallen. Nein, Ströme sollen fließen. Ein Wasserfall soll fließen. Niagara-Fälle, alles soll unter Wasser stehen. Das wünsche ich mir. Ströme lebendigen Wassers. Heiliger Geist, schenkt das. Dass alle von uns weissagen, dass alle von uns prophezeien, dass alle von uns Kranke heilen, dass alle von uns evangelisieren, dass alle von uns Zeichen und Wunder tun. Das ist, was wir brauchen, ihr Lieben. Das möge Gott uns schenken. Dass nicht nur ein oder zwei oder drei oder nur 20%, nein, 100% die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu, fängt an zu funktionieren. Im Geist leben, im Geist wandeln. Und wenn wir im Geist sind, können wir die Geschäfte des Fleisches nicht vollbringen. Wir können gar nicht mehr sündigen, selbst wenn wir es wollen. Wir bringen es nicht mehr fertig. Weil die Kraft Gottes so stark ist, dass die uns blockiert, sobald wir irgendwo an den Abgrund kommen oder in Probleme kommen oder Problemzonen geraten. Geisterfüllte, und das ist hier, womit ich so in etwa jetzt 40% zum Schluss komme, geisterfüllte Ruhen. Geisterfüllte Ruhen, die haben Frieden Gottes. Sie haben nicht den Stress. Sie ruhen in Gott. Geisterfüllte Menschen sind ruhig. Nicht, die fallen nicht um. Nicht, dass die umfallen und schlafen und schnarchen. Nein, die ruhen. Die sind ruhig. Die sind in allen Dingen, was passiert, ruhig. Geisterfüllte Menschen, geistgeleitete Menschen, geistgesalbte Menschen sind ruhige Kreaturen. Oh, der Herr wird schon machen. Der Herr macht es. Der Herr kommt zu seinem Ziel. Der Herr schafft es. Es geschieht nicht durch hier oder Kraft, sondern durch meinen Geist. Das sind geisterfüllte Menschen, die wissen es. Es wird passieren. Und die sagen es aus im Geist. Und wir sollten anfangen, aus der Ruhe Gottes heraus im Geist sprechen. So spricht der Geist des Herrn. Gestern hatten wir Hesekiel 37. Heute können wir das noch weiterlesen. Einfach zu den Problemen sprechen im Geist. Und es passiert. Es geschieht. Und wir haben genauso gebetet und exakt genauso ist passiert. Also als ich mit ihm gebetet habe, ich habe selber nicht geglaubt. Aber ich habe gesagt, wünsch dir was. Wie möchtest du es haben? Es ist interessant, wie es passierte. Ich habe gesagt, wie möchtest du? Am besten, ich möchte den Mann nicht mehr sehen. Ich habe gesagt, gut, dann machen wir es. Ja, genau sowas. Ich möchte den Mann nicht mehr sehen. Der Schlüssel soll im Briefkasten gesteckt sein und soll alles erledigt sein. Und genau so war es. Er ist nach Hause gekommen und der Schlüssel war im Briefkasten, wie wir gebeten haben. Weißt du, lass uns ganz konkret werden. Ich habe gedacht, oh Herr, es wäre schön, wenn das so wäre. Aber ich freue mich, dass es so war. Und das ist im Geist beten. Es ist egal. Es ist egal, ob wir glauben oder nicht glauben. Denn es hat nichts mit meinem Glauben zu tun. Im Geist leben hat nichts mit mir zu tun. Es hat mit Gott zu tun. So wie du gesagt hast, es kommt von selbst. Wenn man an Christus angebunden sind, funktioniert, da entstehen die Früchte, da wachsen sie von selbst, da musst du gar nichts tun. Es ist da. Im Geist leben. Wenn die Verbindung stimmt, wenn die Verbindung stimmt zwischen mir und Gott, dann geschehen die Dinge von selbst. Da ist es gar nicht so stressig. Der Baum muss nur stehen, seine Äste ausstrecken und da wachsen die Blätter, die Früchte steift und kommt die Ernte. Die muss nur wachsen lassen. Es wächst von selbst. Und Geschwister, das ist im Geistleben, das wünsche ich mir, dass der ganze fromme Stress aufhört. Dass wir uns einfach in Gottes Hände fallen lassen und sagen, Herr, ich bin mit dir verbunden, ich bin dein Kind, du wirst für mich sorgen, du wirst mich ernähren, du wirst mich behüten, du wirst meine Familie behüten, du wirst mein Geschäft behüten und ich lasse mich in deine Hände fallen und ich ruhe in dir. Die Ruhe Gottes. Und im Folge Gottes ist ein Sabbat, eine Ruhe vorhanden. Halleluja, in diese Ruhe eingehen. 7 Tage Sabbat. Ist doch herrlich. 7 Tage, nicht nur einen Tag. Und dann arbeitest du. Und weißt du, wenn wir in die Ruhe eingegangen sind, sind wir erst kreativ. Auf der Stille. In der Ruhe Gottes. Der Vater hat alles unter Kontrolle. Der weiß alles. Und es wird alles gut werden. Es wird alles recht werden. Fortfahren. Heute habe ich ein bisschen, nicht nur Milch, heute, es gab auch ein bisschen Grieß dabei. So, lass uns aufstehen. Und lass uns Gott preisen. Preis Gott. Halleluja. Vielleicht auch ein paar harte Brocken waren auch dabei. Aber die lösen sich auf. Lass es zergehen in deinen Mund und denk drüber nach heute Abend. Gott gibt uns Speise. Und wir sollten aufhören, immer nur Milchspeise. Wir wollen auch mal zu fester Speise gelangen. Und das sind Männer und Frauen. Du kannst etwas leisten, wenn du erst zur festen Speise gekommen bist. Dann ist deine Fastenzeit zu Ende, wenn du die feste Speise hast. Die feste Speise ist so wichtig. Vater, ich danke dir, dass du den Kindern Gottes auch heute Abend hier am Leopoldplatz zeigst und gibst, dass sie zur festen Speise kommen. Herr, und dass sie fortfahren, dass sie nicht immer ABC machen und immer wieder das Gleiche wiederholen und wiederkauen. Herr, wir sind keine Wiederkäuer. Nein, Herr, wir gehen von Erkenntnis zu Erkenntnis, von Erfahrung zu Erfahrung, vom Sieg zu Sieg, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Lass uns einfach sagen, wo wir weitergehen möchten. Von Heilung zu Heilung, von Befreiung zu Befreiung, von Freude zu Freude, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir wollen weitergehen heute Abend. Vielleicht kann jemand ans Klavier, wir wollen Gott preisen und vielleicht auch die Singgruppe. Wir wollen einfach den Herrn anbeten und einfach von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen.